Allan Carsons Freude darüber, dass endlich wieder etwas Neues in seinem Leben geschah, wurde sofort wieder etwas getrübt, als er Song Mei-Ling kennenlernte. Allan war angewiesen worden, sie in einer Hotelsuite in Washington aufzusuchen. Nachdem er sich durch mehrere Reihen Leibwächter gekämpft hatte, stand er vor der betreffenden Dame, reichte ihr die Hand und sagte: »Guten Tag, gnädige Frau, ich heiße Allan Carson.« Song Mei-Ling ergriff die dargebotene Hand nicht, sondern zeigte auf einen Sessel. »Setzen«, sagte sie. Allan überlegte, ob er den unpassenden Ton der Dame beanstanden sollte, ließ es dann aber, denn ihn interessierte, was danach kommen würde. Außerdem sah der Sessel ja ganz bequem aus. Nachdem Allan sich gesetzt hatte, hob Song Mei-Ling zum Schlimmsten an, was Allan sich vorstellen konnte, nämlich zu einem politischen Vortrag. Sie ließ sich darüber aus, wie wichtig es war, die Kommunisten aufzuhalten, diese Witzfigur von Mao Zedong daran zu hindern, ihr politisches Gift in jeder Provinz zu verspritzen und, komisch eigentlich fand Allan, dass Chiang Kai-shek von alledem nichts begriff. »Wie sieht es bei Ihnen beiden eigentlich mit der Liebe aus?«, wollte Allan wissen. Song Mei-Ling gab zurück, das gehe einen dummen kleinen Befehlsempfänger wie ihn überhaupt nichts an. Präsident Roosevelt habe ihr Carlson in dieser Operation direkt unterstellt und fernerhin solle er nur reden, wenn er angesprochen wurde und ansonsten den Mund halten. Allan wurde grundsätzlich nie wütend. Diese Fähigkeit schien ihm völlig abzugehen, aber jetzt konnte er nicht umhin, der Dame zu antworten: »Nach allem, was ich zuletzt von Roosevelt gehört habe, ist er tot. Ich für meinen Teil mache bei dieser Sache mit, weil Präsident Truman mich darum gebeten hat. Aber wenn die gnädige Frau weiterhin so grob daherredet, glaube ich fast, dass ich darauf pfeife.« Song Mei-Ling gehörte zwar nicht zu den Menschen, die sich notfalls mit jedem verbrüdern würden, aber ihre Zielstrebigkeit war stärker als ihre Prinzipien. Daher wechselte sie schnell die Taktik. »Wir haben ganz vergessen, uns richtig zu begrüßen«, sagte sie und streckte ihm nach Art des Westens die Hand hin. »Aber besser spät als nie.« Allan war nicht nachtragend. Er ergriff die ausgestreckte Hand und lächelte nachsichtig. Schon zwei Tage später flog Allan mit Song Mei-Ling und 20 ihrer persönlichen Leibwächter nach Los Angeles. Dort wartete das Schiff, das sie mitsamt einer Ladung Dynamit nach Shanghai bringen sollte. Allan nahm das Angebot eines allabendlichen festen Platzes am Kapitänstisch an. Der Vorteil war das gute Essen. Der Nachteil war die Tatsache, dass Allan und der Kapitän in Gesellschaft von Song Mei-Ling essen mussten, die unfähig schien, über irgendwas anderes als Politik zu reden. Ehrlich gesagt gab es noch einen weiteren Nachteil, denn statt Schnaps wurde ein grünlicher Bananenlikör serviert. Was Allan bei den Abendessen auf dem stillen Ozean unfreiwillig lernte, war unter anderem, dass die Witzfigur Mao Zedong und seine Kommunisten den Bürgerkrieg sehr wohl gewinnen konnten, und zwar vor allem deswegen, weil Chiang Kai-shek so ein unfassbar unfähiger oberster Befehlshaber war. In diesem Moment saß er mit Mao Zedong in der südchinesischen Stadt Chongqing und führte Friedensverhandlungen. Ob Herr Carlson und der Herr Kapitän schon einmal so etwas Dummes gehört hätten? Verhandeln mit einem Kommunisten? Dabei konnte doch nichts herauskommen. Song Mei-Ling erklärte, dass ihr Versager von Ehemann die Intelligenz, das Charisma und die Führungsqualitäten einer Milchkuh besaß. Er bildete sich fälschlicherweise immer noch ein, dass es nur darauf ankam, die Städte zu halten. Man musste ihrem Trottel von Ehemann endlich begreiflich machen, dass er dem chinesischen Volk weismachen sollte, dass es die Kuomintang brauchte, um sich vor den Kommunisten zu schützen, nicht umgekehrt. Song Mei-Ling hatte ebenso gut wie die Witzfigur begriffen, was Chiang Kai-shek noch immer nicht kapieren wollte. Es ist viel leichter, der Anführer eines Volkes zu werden, wenn man das Volk auf seiner Seite hat. Allan Carlson und die 20 Mann von Song Mei-Lings Leibwache bestiegen ein Flussschiff Richtung Sichuan mit dem Ziel, dem kommunistischen Emporkömmling Mao Zedong das Leben schwer zu machen. Sie traten die Fahrt am 12. Oktober 1945 an, zwei Tage, nachdem die Friedensverhandlungen tatsächlich gescheitert waren. Die Reise ging nicht übermäßig schnell, denn die 20 Leibwächter wollten immer gern ein bisschen feiern, wenn das Boot wieder einen Hafen anlief. Einen Tag oder auch mal drei. Die Mäuse tanzten prompt auf dem Tisch, nachdem sich die Katze in die Sicherheit ihres Sommerhäuschens bei Taipeh zurückgezogen hatte. Und es wurden viele Häfen angelaufen. Und überall Saufgelage, Hurerei und allgemeine Sittenlosigkeit. Es dauerte 2 Monate, bis das Flussschiff mit Alan und den 20 Soldaten in der Sichuan-Provinz ankam. Da hatten Mao Zedongs Truppen sich schon längst Richtung Norden weiter bewegt. Sie versteckten sich nicht in den Gebirgsregionen, sondern kamen ins Tal, wo sie mit der Kuomintang-Kompanie kämpften, die die Stadt Yibin halten sollte. Um ein Haar wäre Yibin tatsächlich den Kommunisten in die Hände gefallen. 3000 Kuomintang-Soldaten wurden im Kampf getötet und davon wahrscheinlich mindestens 2500, weil sie zu betrunken waren, um Krieg zu führen. Von den Kommunisten fielen hingegen nur 300, wahrscheinlich nüchtern. Die Schlacht um Yibin war aber zu guter Letzt doch noch ein Erfolg für die Kuomintang geworden, denn unter den kommunistischen Gefangenen befand sich ein Diamant. 49 konnte man nur erschießen und hinterher in einer Grube verscharren, aber der 50. Gefangene war keine geringere als die schöne Chang Qing, die Schauspielerin, die zum einen Marxistin-Leninistin und vor allem Mao Zedongs dritte Frau geworden war. Nun begann ein großes Palaver zwischen der Kompanieführung der Kuomintang in Yibin und Song Meilings Leibwächtertruppe. Sie stritten sich darum, wer die Verantwortung für die Star-Gefangene haben sollte. Die Kompanieführung fand, die Sache sei ganz einfach. Chang Qing sollte zuerst aufs Brutalste vergewaltigt werden und wenn sie danach noch lebte, konnte man sie immer noch erschießen. Song Meilings Leibwache hatte an und für sich nichts gegen diese Vergewaltigung. Da hätte sie durchaus selbst noch mitgeholfen. Doch Chang Qing durfte keinesfalls daran sterben. Stattdessen sollte sie Song Meiling oder zumindest Chiang Kai-shek vorgeführt werden. Hier ging es immerhin um hohe Politik, erklärten die international erfahrenen Leibwächter dem hoffnungslos provinziellen Kompaniechef in überlegenem Ton. Der wagte sich letztlich nicht zu widersetzen. Die Besprechung war beendet und die Leibwächter beschlossen, ihren Sieg in der Stadt ordentlich zu begießen. Und danach würden sie mit dem Diamanten schon noch ihren Spaß haben. Die Abschlussverhandlungen waren an Deck des Flussschiffes geführt worden, mit dem Alan und die Leibwächter gekommen waren. Er staunte, weil er fast alles verstand, was die Leute sagten. Während die Männer sich in verschiedensten Städten amüsiert hatten, hatte sich Alan auf dem Achterdeck mit dem sympathischen Schiffsjungen Ah Ming zusammengesetzt, der großes pädagogisches Talent besaß, wie sich herausstellte. Nach 2 Monaten Unterricht sprach Alan fast fließend Chinesisch, vor allem Flüche und Schimpfwörter.